»Es war ihr Schicksal, Khaleesi«, sagte Agu. »Wenn ich mich umsehe, bin ich verloren.« »Es war ein grausames Schicksal«, sagte Dani, »und doch nicht so grausam, wie Magos werden wird. Das verspreche ich euch bei den alten Göttern und den neuen, beim Lämmergott und Pferdegott und allen Göttern, die es gibt. Ich schwöre es bei der Mutter aller Berge und beim Schoß der Welt. Wenn ich mit ihnen fertig bin, werden Mago und Koyako um die Gnade winseln, die sie Eroe haben angedeihen lassen.« Die Dothraki tauschten unsichere Blicke. »Khaleesi«, erklärte die Dienerin Irri, als spräche sie mit einem Kind, »Jakko ist jetzt kahl, mit 20.000 Mann in seinem Rücken.« Sie hob den Kopf. »Und ich bin Daenerys Stormborn, Daenerys aus dem Hause Targaryen, vom Blute Aegons des Eroberers und Maegors des Grausamen und des alten Valyrier vor ihnen. Ich bin die Tochter des Drachen und ich schwöre euch, diese Männer werden sterben. Jetzt bringt mich zu Khal Drogo.« Er lag auf der nackten roten Erde und starrte zur Sonne hoch. Ein Dutzend Blutfliegen hatten sich auf ihm niedergelassen, er schien sie nicht zu spüren. Dani verscheuchte sie und kniete neben ihm. Seine Augen standen weit offen, doch sahen sie nichts, und sie wusste, dass er blind war. Als sie seinen Namen flüsterte, hörte er sie nicht. Die Wunde an seiner Brust war so gut verheilt, wie sie jemals verheilen würde, die Narbe grau und rot und abscheulich. »Warum ist er allein hier draußen in der Sonne?« fragte sie die anderen. »Die Wärme scheint ihm zu gefallen, Prinzessin«, sagte Ser Jorah. »Sein Blick folgt der Sonne, doch sieht er sie nicht. Er kann einigermaßen gehen. Er geht, wohin man ihn lenkt, aber nicht weiter. Er isst, wenn man ihm etwas in den Mund schiebt, trinkt, wenn man ihm Wasser auf die Lippen träufelt.« Dani küsste ihre Sonne, ihre Sterne sanft auf die Stirn, stand auf und sah Mirimats Duo an.
»Dein Zauber ist teuer, Maegi.« »Er lebt«, sagte Mirimats Duo. »Ihr habt ums Leben gebeten. Ihr habt fürs Leben bezahlt.«
»Das ist kein Leben für jemanden, der wie Drogo war. Sein Leben war Lachen, ein Braten über dem Feuer und ein Pferd zwischen den Beinen. Sein Leben war ein Arak in der Hand und seine läutenden Glöckchen im Haar, wenn er einem Feind entgegenritt. Sein Leben waren seine Blutreiter und ich und der Sohn, den ich ihm schenken wollte.« Mirimats Duo gab keine Antwort.
»Wann wird er wieder sein, wie er war?« forderte Dani zu wissen. »Wenn die Sonne im Westen aufgeht und im Osten versinkt«, sagte Mirimats Duo, »wenn das Meer austrocknet und die Berge wie Blätter im Wind verwehen, wenn euer Schoß wieder Früchte trägt und ihr ein lebendes Kind bekommt, dann wird er wiederkehren, vorher nicht.«
Dani deutete auf Ser Jorah und die anderen.
»Geht. Ich möchte mit dieser Maegi allein sprechen.«
Mormont und die Dothraki zogen sich zurück.
»Du hast es gewusst«, sagte Dani, als sie fort waren. Ihre Schmerzen waren groß, innerlich und äußerlich, doch ihr Zorn verlieh ihr Kraft. »Du wusstest, was ich mir erkaufen würde. Du kanntest den Preis, und du hast mich bezahlen lassen.«
»Es war nicht recht von Ihnen, meinen Tempel niederzubrennen«, sagte die schwere, flachnasige Frau gelassen. »Es hat den großen Hirten verärgert.«
»Das war keines Gottes Werk«, sagte Dani kalt. »Wenn ich mich umsehe, bin ich verloren.
Du hast mich betrogen. Du hast das Kind in mir getötet.« »Der Hengst, der die Welt besteigt, wird keine Städte niederbrennen. Sein Khalasar wird kein Land mehr in den Staub treten.«
»Ich habe für dich gesprochen«, sagte sie gequält. »Ich habe dich gerettet.«
»Mich gerettet?«
Die Lazarin spuckte aus.
»Drei Reiter haben mich genommen, nicht wie ein Mann eine Frau nimmt, sondern von hinten, wie ein Hund eine Hündin besteigt. Der vierte war in mir, als ihr geritten kamt. Wie habt ihr mich gerettet? Ich habe gesehen, wie mein Gotteshaus brennt, indem ich mehr gute Menschen geheilt habe, als ich zählen lassen. Auch mein Haus haben sie niedergebrannt, und auf der Straße habe ich ganze Berge von Schädeln gesehen. Ich habe den Kopf des Bäckers gesehen, der mein Brot gebacken hat. Ich habe den Kopf eines Jungen gesehen, den ich vom Fieber gerettet hatte vor 3 Monaten erst. Ich habe gehört, wie Kinder weinten, als die Reiter sie mit ihren Peitschen trieben. Sagt mir noch einmal, was ihr mir gerettet habt.
Dein Leben. Mirimatsdur lachte hässlich.
Werft einen Blick auf euren Karl und seht, was dem Leben als Wert bleibt, wenn alles andere verloren ist.
Dani rief die Männer ihres Kars und hieß sie, Mirimatsdur zu nehmen und an Händen und Füßen zu fesseln. Doch die Maegi lächelte sie an, während man sie wegtrug, als teilten sie ein gemeinsames Geheimnis. Mit einem Wort hätte Dani sie köpfen lassen können, nur was hätte sie dann? Einen Kopf? Wenn das Leben wertlos war, was war dann der Tod? Sie führten Karl Drogo in ihr Zelt, und Dani befahl ihnen, eine Wanne mit Wasser zu füllen, und diesmal war kein Blut im Wasser. Sie badete ihn selbst, wusch den Schmutz und den Staub von Armen und Brust, reinigte sein Gesicht mit einem weichen Tuch, seifte sein langes, schwarzes Haar und kämmte die Knoten heraus, bis es wieder so glänzte, wie sie es in Erinnerung hatte. Es war schon weit nach Einbruch der Dunkelheit, als sie fertig war und Dani war erschöpft. Sie trank und aß etwas, konnte nur an einer Feige knabbern und einen Mund voll Wasser bei sich behalten. Schlaf wäre eine Erlösung gewesen, aber sie hatte genug geschlafen. Zu lange eigentlich. Diese Nacht schuldete sie Drogo für alle Nächte, die gewesen waren und vielleicht noch kommen mochten. Die Erinnerung an ihren ersten Ritt begleitete sie, derweil sie ihnen die Dunkelheit hinausführte, da die Dothraki glaubten, dass alle wichtigen Dinge im Leben eines Mannes unter freiem Himmel geschehen mussten. Sie sagte sich, es gäbe Mächte, die stärker als alle Hass waren, und Zaubersprüche, die älter und wahrer als alle waren, welche die Maegi in Asai gelernt hatte. Die Nacht war schwarz und mondlos, doch über ihnen leuchteten Millionen heller Sterne. Sie nahm es als Omen. Dort hieß sie keine gräserne Decke willkommen, bloß harte, staubige Erde, nackt und mit Steinen übersät. Kein Baum rührte sich im Wind, und es gab keinen Bach, der ihre Ängste